Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Für uns heißt das vielleicht bei der Wahl der Rebsorte, wenn man jetzt einen neuen Weinberg pflanzt, heißt es schon, dass wir schauen müssen, kommt diese Rebsorte mit den Temperaturen klar?
Heute ist mit Simon Ohlinger ein weiterer saarländischer Winzer bei mir zu Gast. Die Wurzeln in der Winzerfamilie gehen weit zurück. In den 1918er Jahren entstand daraus schließlich das heutige Weingut, das bereits seit 2001 zertifiziert biologisch anbaut. Simon erzählt uns heute ein wenig mehr über ihre Philosophie im Weinberg und was das Besondere an den Weinen aus Perl und Zehndorf ist. Hi Simon, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo, grüß dich.
Du bist offiziell die zweite Generation im Weingut Ohlinger-Gelz. Wann war denn für dich so klar, dass du dann da auch einsteigst? Denn wenn man deinen Lebenslauf anschaut, muss es ja schon von Anbeginn klar gewesen sein, dass du tatsächlich ins Familienweingut einsteigst.
Na, so ganz klar war es nicht von Anfang an. Genauestens gesagt bin ich die dritte Generation tatsächlich. Mein Opa hat damals den Umstieg von einem landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb auf den reinen Weinbau vollzogen. Das heißt, es waren hier früher alle Betriebe waren eigentlich Gemischtbetriebe, Landwirtschaft, Ackerbau, Weinbau. Und mein Großvater hat dann in den 60er Jahren, also nach dem Krieg, als es so langsam alles sich gesettelt hatte, sage ich mal, hat er sich dazu entschlossen, sich auf die weinbaulichen Sachen zu konzentrieren. Und dann ging das quasi in der Familie weiter. Mein Vater hat es übernommen und ist als Schwiegersohn quasi hier ins Haus gekommen. Daher kommt der Doppelname Ohlinger-Gelz, also mein Opa Klaus Gelz, mein Vater Willi Ohlinger. Und ich durfte das dann jetzt vor 2 Jahren übernehmen und habe, naja, als Jugendlicher schon hin und wieder überlegt, ob das dann wirklich für mich das Richtige ist, weil selbstständig sein bedeutet natürlich nicht nur Freiheiten zu haben und so ein bisschen sein eigener Chef zu sein, sondern bedeutet natürlich auch, dass man viel arbeitet und zu ungewöhnlichen Zeiten arbeitet und gerade bei uns in der Landwirtschaft während der Erntezeit natürlich das komplette Chaos angesagt ist. Von daher habe ich das schon abgewogen und habe mich auch längere Zeit, ein paar Jahre während der Schulzeit, nicht so sehr dafür interessiert. Aber mittlerweile ist es schon so, dass ich das absolut nicht bereue und dass es mein absoluter Traumjob ist.
Ja, du hast ja dann direkt auch mit dem Weinbaustudium in Neustadt begonnen.
Genau, ja.
Sehr wahrscheinlich nach dem Abitur, nehme ich einfach mal so an.
Genau, ich habe das Abitur gemacht, habe dann in Neustadt das duale Studium gemacht, wo man zum einen natürlich die ganzen theoretischen Hintergründe bekommt, also sowohl in Biologie, was jetzt die Rebe anbelangt, als auch in der Lebensmittelchemie, also die Gärung und alles, was wie man Trauben zu Wein macht, aber auch betriebswirtschaftliche Grundlagen und dergleichen, sodass man eigentlich sehr gut vorbereitet ist für die Betriebsinhaberschaft von einem kleinen Weingut. Aber durch das duale Studium halt auch eine klassische Berufsausbildung, sodass ich eigentlich bestens vorbereitet bin, nicht nur die theoretischen von der theoretischen Seite als auch von der praktischen, also die Handgriffe eben auch schon alle gelernt habe, was mir halt sehr wichtig war.
Ja, und danach ging es dann noch nach Frankreich, Südafrika, ein paar Praktikas absolviert. Warum Frankreich, warum Südafrika? Hatte das einen speziellen Grund oder einfach, weil da meistens die Sonne scheint?
Naja, in Frankreich war es nicht immer so. Es war in Beaujolais, das ist ein bisschen südlich vom Burgund, gar nicht so weit weg von hier. Da habe ich gearbeitet, der Kontakt kam über ein paar Ecken zustande, einfach weil dort ein Winzer in einem recht kleinen Weingut für den Herbst noch Hilfe gebraucht hat und ich durfte dort ein sehr kleines Weingut unterstützen, aber gleichzeitig dann sofort recht viel Verantwortung übernehmen, im Keller auch, was ganz schön war. Und Südafrika war so meine Idee oder unser Vorhaben, weil man da natürlich im Februar, März erntet und somit konnte ich während meiner Studienzeit in den 4 Jahren 5-mal eine Ernte mitmachen, in der südlichen Hemisphäre halt im Frühjahr. Und Südafrika hat mich da schon sehr gereizt, weil es auch, wenn man sich überlegt, nicht so weit weg ist, wenn man man jetzt nach Chile fliegt, ist es doch dann ein bisschen schwierig alles. Und in Südafrika ist es, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war aber auch ein sehr großer Betrieb. Also in Frankreich ein sehr kleiner, in Südafrika verhältnismäßig schon ein großer Betrieb. Die haben an einem Tag die Menge an Trauben verarbeitet, die wir so in einem ganzen Jahrgang haben.
Großer Unterschied. Aber das macht ja nichts aus, ne? Also 2014 bist du dann auch tatsächlich in den Familienbetrieb eingestiegen. Wie arbeitet es sich denn mit der Familie zusammen?
Ich wusste ja vorher, was mich erwartet. Ich kenne ja meine Eltern und so schon ein paar Tage. Von daher war das natürlich auch Teil der längeren Überlegung, ob ich das wirklich möchte. Dadurch, dass ich auch während meiner Schul- und Studienzeit immer hin und wieder und dann immer mehr dann während des Studiums mitgeholfen habe an den Wochenenden und so, konnte man sich da schon gut aneinander gewöhnen. Und dadurch, dass wir die Aufgaben relativ schnell ein bisschen aufgeteilt haben, arbeiten wir da sehr, sehr gut zusammen. Schwierig wird's nur, und das geht nicht nur mir so, sondern das ist in allen Betrieben, auch in Handwerksbetrieben oder so. Wenn zwei Generationen zusammenarbeiten, ist es nie ratsam, wenn dann wirklich beide auf einer Baustelle rumhüpfen. Also es ist ganz, ganz gut, einfach die Verantwortung aufzuteilen, und dann hat jeder so ein bisschen sein Schwerpunktgebiet, und wenn es um Entscheidungen geht, setzt man sich zusammen, entscheidet gemeinsam und dann wird durchgeführt. Das hat sich sehr, sehr gut gemacht bei uns in der letzten Zeit.
Wo ist dein Schwerpunkt? Mehr im Weinberg oder mehr im Keller?
Also ich bin seit 2014 im Betrieb und seit 2015 hauptverantwortlich im Weinkeller für alles, was ab der Ernte passiert. Also die Verarbeitung der Trauben, das Weiterverarbeiten bis hin zum Wein, dann gehört noch Filtration, Abfüllung, die Planung dazu und die Fertigstellung der Weine und nachher auch im Nachhinein das, was im fertigen Wein natürlich passieren muss, das soll natürlich auch verkauft werden, sprich Kundenkontakt, Marketing, Abläufe, alles, was Auftragsabwicklung ist und auch Gestaltung von Werbematerialien, alles, was so im Hintergrund läuft, das habe ich auch sehr schnell selbst übernommen. Mittlerweile bin ich selber der Betriebsinhaber, das heißt, die Schwerpunkte verschieben sich natürlich nach und nach, weil meine Eltern so langsam natürlich in ihren Ruhestand gehen sollen dürfen und sich ihr Lebenswerk dann vertrauensvoll in meine Hände geben. Das ist natürlich sehr schön. Sie arbeiten momentan noch sehr, sehr fleißig mit, aber das ist natürlich ein Entwicklungsschritt, der jetzt immer weitergeht, dass wir sagen, ich übernehme quasi jetzt die Hauptverantwortung und schaue dann, wie die einzelnen Arbeiten und Verantwortungsbereiche dann weiter nochmal aufgeteilt werden.
Der Übergang der Betriebsübernahme, dass du jetzt Inhaber bist seit 2020, lief auch ganz geräuschlos, lief einfach so, wie man sich das wünscht, oder gab es da auch nochmal so ein paar kleine Dinge vielleicht zu klären, bevor man dann tatsächlich dann sagt, ja okay, ich mache das aber nur so und so?
Nein, also dass ich das machen werde, das haben wir ja eigentlich schon sehr lange. Also seit meinem Beginn des Studiums war das klar, dass ich den Betrieb auch übernehmen werde und nicht jetzt Weinbau studiere und irgendwo anders arbeite. Und wie man das dann ausgestaltet, das sind quasi Detailfragen, die es dann nur noch zu klären gilt. Und das haben wir eigentlich sehr, sehr gut hinbekommen. Also man hört schon viele Geschichten, dass in Betrieben, jetzt in landwirtschaftlichen Betrieben oder auch im Weinbau, dass da die Generation dann, wenn es darum geht, dass der Betrieb dann übergeben wird, dass sich da dann wirklich gestritten wird bis aufs Letzte und so. Das war bei uns absolut gar nicht der Fall. Das ist sehr reibungslos und sehr angenehm verlaufen, ja.
Also hast du auch sicherlich ja schon von Anbeginn deiner Mitarbeit seit 2014 dann auch einige Ideen mit in den Betrieb eingebracht und bestimmte Dinge verändert. Was waren so die großen Veränderungen? Ich meine, ihr habt ja schon seit 2001 bereits biozertifiziert gearbeitet. Das sind ja oftmals so Themen, die dann die neue Generation dann auch mit reinbringt. Das war ja schon bei euch vorhanden. Was hast du denn so verändert? Weinstil, Listik, Weinverarbeitung im Keller? Wo gibt es da so Punkte, wo du sagen kannst, das habe ich gleich mal angepackt?
Also im Prinzip, von den Grundsätzen her war es mir eigentlich wichtig, dass ich nicht, dass das Weingut als solches vom Stil und von der Außendarstellung irgendwie direkt verändern wollte, weil Meine Eltern haben das total toll aufgebaut und haben hier gerade in der Region sich wirklich einen Namen gemacht mit dem, was sie produziert haben. Und das jetzt auf den Kopf zu stellen und sagen, jetzt kommt die jüngere Generation, jetzt sieht alles anders aus und schmeckt alles komplett anders, das wäre ja eigentlich wahnsinnig gewesen. Das wäre mir eigentlich nicht in den Sinn gekommen. Deswegen war mein Ansatz schon so, dass wir sagen, wir bewahren den Stil auch von den Weinen im Grundsatz bei und auch die Herstellung im Großen und Ganzen, weil wir waren ja schon seit 2001 biozertifiziert und das hat mir auch immer sehr gut gefallen. Und da würde ich auch nie was dran ändern. Und die Weinherstellung hat mir eigentlich auch sehr gut zugesagt, so wie das so gelaufen ist. Was ich dann so ein bisschen, wo ich ein bisschen Akzente gesetzt habe, war, als ich 2014 eingestiegen bin und wir gesagt haben, naja, wenn jetzt noch eine zusätzliche Person da ist, die auch gerade in der Weiterverarbeitung, also im Weinkeller aktiv ist, können wir da ein paar mehr Experimente machen, weil das, was bei meinem Vater, wenn er alleine überall an allen Baustellen war, was die Produktion anbelangt, ein bisschen schwierig war. Weil wenn man jetzt sagt, man stellt verschiedene Weine auf verschiedene Arten her, dann ist das natürlich ein Prozess, der sehr gut beobachtet werden muss. Und dann ist schon, das ist schon sehr zeitaufwendig im Weinkeller. So bin ich dann eingestiegen und konnte schon sehr viel Energie in den ersten Jahren auch darauf verwenden, dass wir einige Weine auf eine andere Art und Weise herstellen und dass wir da quasi in eine zusätzliche Weinlinie nochmal mit reinbringen, die dann von der Qualität her so ein bisschen die Spitze der Qualitätspyramide darstellt. Weine, die sehr, sehr viel Zeit brauchen, die sehr, sehr viel auch Begleitung brauchen, weil man sehr, sehr genau schauen muss, wie sich das weiterentwickelt. Und dadurch, dass wir da noch keine Erfahrung hatten, war es ganz gut, dass ich mich da zeitlich gut einbringen konnte.
Aber, wie du gesagt hast, den Weinstil beibehalten. Beschreib doch einfach mal mit 3-4 Worten euren Weinstil.
Das Ziel ist im Prinzip, dass wir die Sorte und die Herkunft bestmöglich in die Weinflasche hineintransportieren. Sprich, die Traube, die hier in Perl oder in Seendorf wächst, das soll das sein, was nachher auch den Geschmack des Weines ausmacht und nichts anderes. Das heißt also, so gut wie es geht, sollen Methoden oder Zusatzstoffe oder Einflüsse oder irgendwelche Tätigkeiten vermieden werden, die Einfluss nehmen auf den Geschmack des Endproduktes oder in irgendeiner Weise die ganze Weinherstellung in irgendeine Richtung lenken. Das heißt, wir ernten die Trauben und pressen die Trauben aus und dieser Traubensaft wird spontan vergoren. Das bedeutet, er wandert schlicht und ergreifend in einen Edelstahlbehälter unterschiedlicher Größe, je nachdem, wie viel man gerade dort hier und dort erntet und welcher Wein, welche Qualitätsstufe es ist, kommen da dann vielleicht 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Liter zusammen in einen Tank. Und dann gärt das von ganz alleine. Also ich habe keine Hefe, die ich quasi als fertiges Produkt, wie man das eigentlich vom Backen schon kennt, gibt es im Weinbau ganz genauso oder beim Bier ist es auch so, dass man quasi eine Hefe anrührt, einen Hefeansatz macht und diese Hefe, die man dann kauft, vergärt den Wein. Das hat einige Vorteile. Zum einen hat man eine gewisse Sicherheit, was die Aromatik anbelangt und auch eine gewisse Sicherheit, was die Gärung anbelangt, dass da keine Fehlaromen etc. entstehen, aber man beeinflusst natürlich auch das Endprodukt. Sprich, der Geschmack, der nachher in der Flasche ist, kommt nicht zu 100% aus dem Weinberg oder aus dem Keller, sondern es kommt im Prinzip auch teilweise von diesem Hefeprodukt oder anderen Produkten, die man zu Weinen hinzufügen kann, um gewisse geschmackliche Nuancen zu verändern. Also das lassen wir im Prinzip alles weg. Das Einzige, was bei unseren Weinen stattfindet, ist am Ende eine Schwefelung, kurz vor der Abfüllung, dass wir ein bisschen Schwefel draufgeben, um den Wein eben stabil zu machen. Das hat auch gar nichts damit zu tun, ob es jetzt Bio-Weine sind oder konventionelle Weine sind. Also Schwefeln findet eigentlich bei fast allen Weinen statt, damit wir einfach vom Geschmacklichen her keine negative Veränderung mehr auch in der Flasche haben. Also dass es stabil bleibt und dass der Wein, wenn er jetzt zum Beispiel ein süßer Wein ist, in der Flasche nicht nochmal anfängt mit einer Gärung. Was natürlich nicht gewünscht ist, dass der Wein in der fertigen Flasche nochmal gärt oder dass der Wein oxidiert. Das heißt also, dass der Wein mit der Luft, wenn man ihn jetzt im Glas ausschenkt, oxidieren würde. Das würde den gleichen Effekt haben, wie wenn man einen Apfel aufschneidet und an der Luft lässt, dass er einfach, dass der Wein auch braun wird, dass er vom Geruch sich ganz verändert und nicht mehr so schmeckt, wie wir ihn eigentlich gedacht haben, wie wir ihn abgefüllt haben. Also das ist ein wichtiger Zusatzstoff, der schon auch nochmal reinkommt in den fertigen Wein. Aber diejenigen, die schon mal schwefelfreie Weine probiert haben, wissen auch, dass das von dem Geschmacklichen her eine ganz andere Welt ist. Und der Großteil der Leute, die unsere Weine trinken, ich denke, dass die auch oft diesen Geschmack, wie wir ihn haben, also diesen frischeren, fruchtigeren Stil, die den eigentlich mögen. Von daher behalten wir den so mit bei.
Also quasi Natur pur, was direkt aus den Weinbergen in Perl und Seendorf kommt. Was ist denn jetzt das Besondere an diesen Bergen in Perl und Seendorf?
Zum Weinbau sind die eigentlich total gut geeignet. Also man hat ja verschiedene Eigenschaften, was so eine Weinbergslage anbelangt. Man kennt das, man sagt der Südhang, der Westhang oder wie auch immer. Bei uns ist es so, dass wir keine steilen Hänge haben. Das macht es für uns als Winzerinnen und Winzer sehr leicht, diese zu bewirtschaften. Das heißt also, ich kann in den Weinberg fahren mit einem Traktor und kann dort auch durch die einzelnen Rebzeilen durchfahren, brauche also nicht zu viele Sachen von Hand machen, die man auch maschinell machen kann. Gerade Bodenbearbeitung ist zum Beispiel etwas, was ja von Hand unendlich mühsam wäre und mit dem Traktor deutlich einfacher geht. Pflanzenschutz ist das gleiche Thema, was natürlich konventionelle und auch Bio-Winzer betrifft. Das können wir alles mit dem Traktor machen. Die Steilhang-Winzer an der Mosel, das sind wirklich Helden, die da dort in steilsten Bergen wandern und klettern und wie man das auch immer nennen mag und dort ihre Arbeit verrichten. Also das ist unglaublich, was die machen. Da ist es bei uns natürlich sehr gut geeignet. Und ein wichtiger Punkt in unserer Region ist eben auch der Boden. Wir haben bei uns Muschelkalkböden und die eignen sich besonders gut für den Anbau der Burgundersorten. Und das sind eben die Burgundersorten, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder und hier in der Region auch der Auxerrois, weswegen diese Region auch von den Weinkennern geschätzt wird. Diese Sorten sind auf diesem Boden einfach eine super Kombination. Und wir merken jetzt gerade in einem Jahr wie diesem, wenn es sehr, sehr, sehr trocken wird, dass auch unsere Böden in der Lage sind, zumindest in einem gewissen Höhenhorizont das Wasser auch noch zur Verfügung zu stellen. Also es gibt ja Böden, die sehr, sehr tief auch austrocknen, mehrere Meter. Und bei uns ist es so, wenn wir eine Rebanlage haben, die an diesem Ort jetzt schon, ich sag mal, 8 bis 10 Jahre steht, sind die eigentlich für die allermeisten der Jahre von Wassermangel halbwegs geschützt. Nur die Reben, die jetzt 3, 4, 5, 6 Jahre alt sind, haben eben aktuell das Problem, dass der Boden denen das Wasser nicht zur Verfügung stellen kann, weil das Wurzelwerk eben noch nicht vollständig oder nicht so tief ausgebaut ist, wie es eben notwendig wäre. Aber wir haben das Glück, dass das nur die allerwenigsten unserer Parzellen betrifft, die dann so jung sind, dass wir jetzt tatsächlich auch mit Maßnahmen der Wässerung da dran gehen müssen.
Sicherlich bedeutet ja natürlich auch die Biozertifizierung einiges genau in dem Bereich Arbeitsalltag, was natürlich dann auch mehr Aufwand bedeutet. Und man ist natürlich in gewissen Maßen auch vielleicht auch noch so ein bisschen stärker von der Natur abhängig, oder?
Man ist als Winzer im Prinzip schon immer von der Natur abhängig. Das sind ja alle Landwirte als solches, die unter freiem Himmel da ihre kostbare Ernte jeden Tag stehen und hängen haben. Im Weinbau ist manches vielleicht ein bisschen einfacher, anderes vielleicht ein bisschen risikoreicher. Die Vegetation ist recht lange, also wir haben ja eigentlich ständig recht kostbares Gut an unseren Rebstöcken dran. Das ist quasi im Frühjahr fängt es an, wenn wir Anfang Mai kleine Triebe haben, die ungefähr so lang sind wie ein kleiner Finger. Wenn da dort ein Maifrost zum Beispiel kommt, dann haben wir das Problem, das betrifft Bio-Winzer, konventionelle Winzer, alle miteinander, dass wenn ein solcher Frost kommt, es reichen -2 Grad, -3 Grad, dann haben wir große, große Schäden und sehr große Ernteausfälle auch schon ganz, ganz früh im Jahr. Dann kommt im Prinzip über den Sommer hinweg, wenn dann die Früchte gebildet werden und auch davor, das Risiko, dass wir Pilzkrankheiten haben. Das Risiko haben auch alle Winzer, weil wir alle mit den gleichen Rebsorten arbeiten, mehr oder weniger. Wir haben alle die Rieslinge, wir haben die Burgunderrebsorten und so weiter. Das heißt, die sind immer anfällig für diese Pilzkrankheiten, also hauptsächlich echten und falschen Mehltau. Das heißt, die Winzer müssen alle zusammen Pflanzenschutz machen, den ganzen Sommer die Reben spritzen, damit eben da nichts passiert. Was sich ändert, ist natürlich der Werkzeugkasten. Ne? Ich habe, wenn ich jetzt kein Bio-Zertifikat habe, bin ich nicht auf die eingeschränkte Pflanzenschutzmittelliste vom Bio-Weinbau angewiesen, sondern kann natürlich auch viel mehr Mittel wählen, auch andere Mittel wählen, die deutlich besser, länger, stärker wirken. Wir verzichten auf diese Mittel im Bio-Weinbau und verwenden halt relativ harmlose Mittel, die nicht eine solch gute und lang anhaltende Wirkung haben, die aber auch gleichzeitig nicht in die Pflanze eindringen und somit auch nicht als Rückstände in der Pflanze bleiben, weil sie eben nur Kontaktmittel sind. Das heißt also, wir verwenden nur Mittel, die auf der Oberfläche der Pflanze wirken. Deshalb ist das für uns ein höheres Risiko, was den Sommer anbelangt. Und der Sommer, der kann ganz schön lang werden. Im vergangenen Jahr hatten wir einen sehr feuchten Sommer, es hat sehr viel geregnet. Und wenn man sich Pilze so überlegt, die haben natürlich, wenn es feucht, warmes Klima ist, das haben die ganz gerne. Das heißt, da haben wir ein erhöhtes Risiko und wir müssen tatsächlich auch oft und genau zu den richtigen Zeitpunkten dann Pflanzenschutz in den Weinbergen betreiben, dass wir immer diesen Schutz, diese Schutzschicht auf den Reben drauf haben. Und da haben wir letztes Jahr viel, viel Glück gehabt. Dieses Jahr ist es deutlich einfacher. Es ist sehr, sehr trocken. Die Pilze können sich da überhaupt nicht so gut vermehren wie bei feuchtem Wetter. Das heißt, es ist für uns deutlich einfacher, was diese Thematik anbelangt. Und das Letzte ist halt noch, wenn man unter freiem Himmel arbeitet, es kann natürlich auch immer Unwetter kommen. Es kann immer dazu kommen, dass Stürme das Ganze irgendwo umknicken oder da Schaden machen. Das ist Gott sei Dank im Weinbau, dadurch, dass wir ein stabiles Drahtgerüst haben, wo die Reben dran wachsen, eher gering. Das Risiko aber zum Beispiel ein Hagelunwetter, so ein schönes Sommergewitter kurz vor der Ernte, das ist absoluter Albtraum, wenn man wirklich das ganze Jahr an den Reben gearbeitet hat und es dann im August dazu kommt, dass ein Hagelschlag da irgendwie quer durch die Parzellen geht und die Trauben beschädigt. Das ist eigentlich das, was man überhaupt nicht brauchen kann. Aber auch da merkt man ganz schnell, wenn sowas passiert oder wenn sowas irgendjemandem passiert, ein paar Kilometer weit weg oder an einer anderen Ecke von Deutschland, dann wird man ganz, ganz schnell sehr demütig und merkt wieder, wie sehr man auch von der Natur abhängt und wie schnell es durch die Naturgewalten dazu kommen kann, dass man Ernten verliert, dass man Material verliert und dass man sogar Haus und Hof verliert. Also wenn ich da an den Juli letzten Jahres denke, was da ganz viele Winzerkollegen an der Ahr erlebt haben, das ist wirklich ganz grauenhaft gewesen. Und deswegen ist mit der Natur arbeiten im Prinzip was sehr Schönes, aber man lernt dann auch den Respekt vor der Natur.
Und im Moment sieht es ganz gut aus, denke ich, bisher noch mit Hitze. Du hast ja auch gerade gesagt, Wasserversorgung steht bei euch durch die guten Rebanlagen in Perl und Seendorf. Wie geht's jetzt auf die Lese zu? Wann wird da begonnen? Hast du da schon ungefähr einen Plan, wann es soweit sein kann?
Ja, also wir sind da auch im Austausch unter den Winzern. Also wir haben heute ist jetzt der 22. August, bedeutet, wir stehen schon kurz vor der Ernte. So langsam fängt man dann an, die Räumlichkeiten und die Maschinen so ein bisschen vorzubereiten und mal zu schauen, ob alles noch da ist, ob alles noch geht. Die letzten 2-3 Wochen vorher. Es ist tatsächlich so, dass wir ein sehr frühes Jahr haben. Das entscheidet sich allerdings nicht jetzt im Herbst, sondern das entscheidet sich schon bei der Blüte. Dass wir, wenn wir Anfang Juni schon die Blüte haben, ist es eigentlich ganz klar, dass man dann Anfang September so langsam die Erntesachen rauspacken muss, weil 100 Tage nach der Blüte ist die Rebe in der Regel so weit, dass sie die Trauben reif hat. Das kann man also quasi schon im Sommer feststellen von der Entwicklung her. Ja, die Reben kommen ganz gut durch dieses trockenheiße Klima, aber es ist natürlich was uns vor 20, 30 Jahren noch nicht beschäftigt hat. Damals war ich jetzt noch nicht so im Geschäft, aber mein Vater kann ja noch sehr, sehr viel erzählen. Und mein Großvater, wenn er noch da wäre, der würde sich sehr, sehr wundern, was momentan hier los ist. Ja, die Jahre 18 bis 20 jetzt beispielhaft waren Jahre, wo wir Probleme hatten, die wir früher nicht gekannt haben. Also wo wir, zu viel Hitze und zu viel Reife hatten. Und wo wir ernten, bevor es zu viel Alkohol gibt, bevor es zu viel Reife gibt. Und das ist eben was neu ist, womit wir auch erstmal lernen müssen, umzugehen. Und ja, woran wir uns irgendwo gewöhnen müssen. Aber es geht auch irgendwo. Wir müssen halt andere Maßstäbe setzen und andere Entscheidungen treffen. Man muss da ganz oft umdenken und nicht wie es so oft heißt, naja, das haben wir früher schon so gemacht, das machen wir einfach weiter so. Das funktioniert halt irgendwo nicht immer. Und das ist halt der Punkt, den man dann ändern muss in der Denkweise, sage ich mal.
Betrifft das eigentlich alle Sorten, Rebsorten, die ihr anbaut? Oder ist das wichtig, also gerade weil du gesagt hast, hoher Alkoholgehalt und so weiter und so fort, da denkt man natürlich direkt an das, was ja auch euer Sortiment sehr stark dominiert, den Weißwein. Bei einem Rotwein könnte man ja ruhig auch mal sagen, ja, da schaden bis zu einem gewissen Grad ja auch so ein paar Prozente nichts. Ist das jetzt durchgängig für alle ein Thema oder tatsächlich schwerpunktmäßig dann für den Weißwein?
Also es ist für uns schon für die Rotweine tatsächlich eher positiv. Wie du gerade sagtest, also bei den Rotweinen ist es eine Entwicklung, die wir jetzt in den letzten 10 Jahren haben, hin zu ein bisschen reiferen Aromen. Und es ist ja auch so, dass wir eigentlich in ganz Europa sehen, dass die Rebsorten dem Klimawandel so ein bisschen folgen. Also man kann jetzt in Deutschland, wird Syrah Merlot angebaut und man überlegt sich jetzt, ist es noch die richtige Region für Silvaner und Müller-Thurgau und die älteren Rebsorten, die jetzt vielleicht zu reif werden, die von der Aromatik her auch in Regionen gehen, wo es nicht mehr so passend ist, wo sie einfach zu viel Alkohol bekommen, was denen gar nicht so steht. Aber wir haben gleichzeitig jetzt den Weinbau in Schweden, in England, in Dänemark. Also das wandert alles irgendwo nordwärts. Für uns heißt das vielleicht bei der Wahl der Rebsorte, wenn man jetzt einen neuen Weinberg pflanzt, heißt es schon, dass wir schauen müssen, kommt diese Rebsorte mit den Temperaturen klar. Bis jetzt kommen die Rebsorten, die wir haben, sehr gut auch damit klar, wenn wir aufpassen, dass sie nicht zu reif werden, weil niemand möchte jetzt einen Grauburgunder trinken in dem Einstiegssegment, dass der schon 15 Volumenprozent hat. Das ist einfach viel, viel zu viel. Da muss man einfach als Winzer aufpassen. Und wenn wir im Bereich der Rotweine sind, haben wir da natürlich ganz andere Möglichkeiten jetzt mittlerweile. Also Rotweine, die schon sehr kräftig, sehr intensiv schmecken, das ist schon was man mittlerweile jetzt auch von der deutschen Mosel bekommt. Und das ist natürlich ein sehr positiver Effekt. Wie es jetzt weitergeht und was die nächsten Jahre, Jahrzehnte bringen werden, ob meine Kinder das noch genauso sehen oder ob die dann wieder mit der nächsten Problematik zu kämpfen haben und diese Rebsorten dann denen schon viel, viel zu heiß ist, ich weiß es nicht.
Das wird die Zeit zeigen, ob ihr nachher tatsächlich vielleicht eher ein Rotweingut seid als ein Weißweingut, aber das steht in den Sternen. Mit welchen eurer Weine, die ihr in eurem Sortiment habt, kann man denn euer Weingut am besten kennenlernen, wenn man das Weingut Ollinger Gels noch nicht kennt?
Man muss schon sagen, unsere Spezialität ist so ein bisschen die Rebsorte Auxerrois. Eine Rebsorte, die nicht schon immer hier in der Region verwurzelt ist, aber schon relativ lange. Das heißt also, nach dem Krieg, also so in den 50er Jahren, wurde dann angefangen, hier in der Region wieder Reben zu pflanzen. Und mein Großvater hat damals Auxerrois gepflanzt und hat diese Pflanzen aus Frankreich bekommen. Damals hat man halt in Deutschland keine Reben bekommen. Und so kam diese Sorte aus Frankreich dann zu uns nach Deutschland, hier in diese Grenzregion. Und das ist ganz spannend, weil man Auxerrois in deutschlandweit gar nicht so häufig findet. Und es ist so ein bisschen die regionale Spezialität. Und wir haben schon immer viel Wert drauf gelegt. Und es ist auch unsere Hauptrebsorte. Also ein Weingut, dessen Hauptrebsorte Auxerrois ist, ist, glaube ich, sehr, sehr selten bis nirgends zu finden. Das heißt, es ist schon so ein bisschen unser Steckenpferd. Und das ist so, dass wir Auxerrois in 3 Qualitätsstufen auch anbauen. Wir machen den Auxerrois, den Gutswein, als trockene Variante und auch in halbtrocken und feinherb. Und wir machen einen Auxerrois-Lagenwein aus dem Seendorfer Marienberg, der nochmal deutlich kräftiger, fruchtiger ist, weil wir natürlich da einige Parzellen hier in unserer besten Lage fasst, die wir separieren und diese Parzellen so ein bisschen die Sonderbehandlung kriegen. Das heißt, dieser Wein entsteht aus Trauben, die durch verschiedene zusätzliche Handgriffe besonders gut reifen können, besonders intensiv reifen können und viel Aromatik bekommen. Und deswegen ist der Wein deutlich kräftiger, hat vielleicht ein bisschen mehr Alkohol, aber ist natürlich für andere Anlässe gedacht, ne, als Speisenbegleiter zum Beispiel. Und wir haben noch die Edition Klaus Gelz. Und das ist genau das, da schließt sich vielleicht auch der Kreis. Das ist genau das, wovon ich eben gesprochen habe, was wir seit 2015 begonnen haben. Die höchste Qualitätsstufe bei uns, die besten trockenen Weine, die meinem Großvater gewidmet sind. Die Flasche trägt auch sein Bild und seine Unterschrift, weil es eben Auxerrois ist, der von einer Parzelle kommt, die er gepflanzt hat damals. 1952 ist es unsere älteste Parzelle, also die ältesten Rebstöcke. Und dort ernten wir immer ganz, ganz wenig nur, aber das ist eine wahnsinnige Qualität, die dann bei uns fast ein ganzes Jahr im Eichenholzfass reifen darf und dann abgefüllt wird, nochmal ein Jahr in der Flasche liegt und dann kommen diese paar wenigen Flaschen in den Verkauf. Und das ist halt was ganz Besonderes nochmal, mit dieser Rebsorte sowas zu machen. Da bin ich schon sehr froh, dass der auch sehr gut ankommt und schon ein bisschen stolz drauf in dem, was wir jetzt so in den letzten Jahren gemacht haben. Da sieht man so ein bisschen die Entwicklung auch.
Und, das hast du jetzt mal noch unterschlagen, er ist ja auch ausgezeichnet worden. Es gab ja einen wahren Medaillenregen beim diesjährigen internationalen Bio-Weinpreis für euch. 2x großes Gold, 3x Gold und 1x Silber. Und großes Gold auch für den gerade erwähnten Auxerrois-Edition Klaus Gelz. Überrascht so etwas, wenn dann plötzlich da sowas über einen hereinbricht?
Ja, ich bin tatsächlich, das ist uns, also das, wir haben, das freut uns auch sehr, schon öfter auch Auszeichnungen bekommen, in der Form jetzt noch nicht, also dass man so eine positive Rückmeldung in der Form bekommen hat, das ist schon sehr schön. Es hat ja zweierlei Gründe, so ein bisschen so eine Auszeichnung oder so an so einem Wettbewerb teilzunehmen. Zum einen möchte man vielleicht auch einen gewissen Marketing-Effekt haben, dass die Leute sehen, schau mal hier, da hat eine Medaille gewonnen. Aber zum anderen hat es auch ganz einfache Gründe der Neugier, wie man denn im Vergleich zu anderen Regionen, zu anderen Winzerinnen so dasteht und wie man sich dort positionieren kann oder wie man dort vielleicht irgendwo eingestuft wird. Und das fand ich total toll, dass nicht nur Weißweine, sondern sogar auch ein Rotwein von uns, ein Spätburgunder und auch ein Sekt international, also mit Produkten aus Spanien, aus Frankreich und aus Italien und sonst woher, also wirklich auch gut mithalten kann, beziehungsweise teilweise da unter die besten Weine gewählt wurde. Und da waren wir schon sehr froh, ja.
Und wer will, kann natürlich genau das Paket auch bei euch in eurem Online-Shop bestellen und kann dann einfach auch mal einen Querschnitt durch euer primiertes Sortiment trinken und verkosten. Auf welchen Wein bist du denn ganz besonders stolz? Ist das vielleicht der Auxerrois Edition Klaus Gelz oder gibt es da noch einen anderen?
Doch, also im Prinzip schon. Also diese Weine, man muss sagen, das ist was uns diese Idee und das Durchführen und wie soll das Etikett aussehen, die Geschichte dahinter. Es ist ja auch ein Stück weit Familiengeschichte, die man damit auch nach außen trägt und wie man das macht. Und die ganze Entstehung hat uns ja sehr beschäftigt. Ist natürlich auch irgendwo ein emotionales Thema. Derjenige, der das hier alles, dem wir das alles zu verdanken haben, ist dort auf dem Etikett drauf. Wie, das war anfangs gar nicht klar auch, wie wird sowas angenommen? Schmeckt den Weintrinker und Weintrinkerinnen, schmeckt denen das? Können die sich das vorstellen, auch nochmal zu kaufen? Ist natürlich auch was, worüber wir sehr viel Arbeit reinstecken, sehr viel Herzblut reinfließt, was natürlich auch dann teurer ist als die anderen Weine von uns. Gab es in der Form da vorher auch noch nicht. Das heißt, wird es angenommen? Und die Sache war so, wir haben am Anfang gesagt, ich sagte halt auch, ich möchte das machen. Wir wollen mal einen Teil, also wir wollen mal die Ernte von diesen, die kleine Ernte von diesen Parzellen einfach mal wegnehmen auf die Seite und alle Qualitätsstellschrauben mal drehen, die wir drehen können. Und wenn es nachher niemand trinken will, dann trinken wir es halt alles alleine. So, das war so der Grundgedanke anfangs. Und siehe da, es ist sehr gut angekommen und deswegen produzieren wir ja auch weiterhin diese Weine, die einfach die besten trockenen Weine des Jahrgangs, des jeweiligen Jahrgangs sind. Und dadurch, dass man so viel Arbeit reinsteckt und dass sowas Tolles hinten dabei rauskommt, hängt man natürlich an solchen Weinen besonders, na klar.
Selbstverständlich. Und so soll es ja auch sein. Wie du eben auch so schön gesagt hast, da schließt sich dann auch irgendwie wieder der Kreis in der ganzen Familientradition, in der Winzerfamilie. Vielen Dank, lieber Simon, für den spannenden und auch authentischen Einblick in euer Bio-Weingut im Saarland.
Sehr gerne.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.